Guten Morgen, liebe Insert Moin Hörer. Ich bin der Daniel und du bist der Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Daniel.
Bist du noch müde?
Nö, eigentlich gar nicht.
Das hört man. Du bist topfit. Das passt auch zu dem Spiel, weil es geht um Action, um Grabräubern, um Bosskämpfe, um Monster. Lara Croft Go war ja ein Spiel, was ich auf der Gamescom schon gesehen habe und da eigentlich schon sehr, sehr frohen Mutes war, dass das was wird. Auch mit dem Wissen, dass das natürlich das gleiche Team ist, was Hitman Go so hervorragend umgesetzt hat.
Wir berichteten, genau.
Bevor wir aber dazu kommen, ich fand es gerade so ein bisschen, beziehungsweise das können wir dann auch am Ende klären, irgendwie so ein bisschen, fast so ein bisschen so ein Musterbeispiel auch für die Verbohrtheit und Borniertheit mancher Spieler, die dann so, nee, das ist Mobile und bläh. Finde ich blöd. Das mag ich nicht. Das ist doch nur wieder Geldmacherei. Und da wird eine tolle Marke, die wir lieben und schätzen gelernt haben, wird da auf dem Altar des Mobile Gamings geopfert. Und so ein Blödsinn musste man da lesen. Warum, Manu?
Weiß ich nicht. Habe ich nicht so schlimm wahrgenommen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist halt einfach ein kleines Spiel, ein kleiner Spin-off. Und es gab aber auch Leute, die fanden zum Beispiel diesen Rätsel-Spin-Off, also dieses Lara Croft and the Guardian of the Light oder so, fanden das ja auch nicht besonders gut. Also es ist halt ein Experiment und es ist halt ein Spiel mit einer Marke, die viele Leute anspricht, für aber eine kleinere Zielgruppe innerhalb dieser Gruppe. Es ist halt einfach nicht für jeden gemacht. So, das gehört, glaube ich, einfach auch zum Konzept dazu.
Aber es wird ja niemandem was weggenommen, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ein großes Hitman, es gibt ein großes Tomb Raider neues, zwei jetzt quasi sogar, wenn man will. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt statt eines großen Tomb Raider jetzt Lara Croft Go gemacht hat, sondern zusätzlich. Und
das wäre was anderes gewesen, ja, genau. Ja.
Aber gut, lass uns mal zum Spiel kommen. Was ist denn Lara Croft Go, Manu? Die offenste Frage überhaupt stellen.
Dann sage ich mal ja. Lara Croft Go ist quasi der zweite Teil dieser Go-Serie. Hast du ja gerade schon gesagt, Hitman Go hat damit angefangen, diese Idee zu kultivieren, nenne ich es jetzt mal, eine wie so eine kleine Brettspiel-Umsetzung sozusagen zu machen. Also du hast es, glaube ich, im letzten Cast so schön gesagt, die Möglichkeiten des Mediums iPad irgendwie sich zu überlegen und wie könnte man dafür ein Spiel umsetzen, was zwar einerseits die Marke und diese Grundkonzepte dieser Marke oder dieses Franchises nimmt, aber eben in kleine Bushaltestellen taugliche Formate irgendwie zu bringen. Und Lara Croft Go führt diese Idee weiter. Wir sind Lara und von der Grundidee sind wir auch weiterhin Grabräuber und befinden uns in Tombs. Aber das Ganze als rundenbasierte taktische Puzzle-Spielchen zu machen. Also sprich, man zieht mit der Lara von Feld zu Feld und Feinde wie zum Beispiel Schlangen oder Eidechsen bewegen sich auch immer rundenbasiert mit. Und so überlegen wir quasi strategisch, wann ziehen wir in welche Richtung, wann müssen wir welchen Block irgendwo hinschieben und können allerlei irgendwie Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, um dann quasi durch diese Tombs durchzurätseln. Hat man es einigermaßen verstanden?
Ich glaub nicht. Aber es ist auch ein extrem schwer zu erklärendes Spielprinzip. Also das rundenbasiertes Puzzlespiel trifft es eigentlich schon ganz gut. Es ist ganz komisch zu fassen, aber jeder, der Hitman Go gespielt hat, weiß sofort, was es ist und kann sich auch sofort damit zurechtfinden mit dem Lara Croft Go, weil, wie du sagst, das Rundenbasierte ist geblieben. Sie haben aber die Brettspieloptik fallen lassen. Also das heißt, Lara Croft Go schaut jetzt auch wirklich aus wie eher so ein, ja, ich will nicht sagen ein Disney-Film, aber es ist comichafter geworden. Und
böse Zungen würden sagen, es sieht aus wie ein Flash-Game von früher.
Nee, dafür finde ich es zu hübsch. Also mit mehreren Hintergrundebenen und
es
so Parallax Scrolling.
Flash Games.
Nö. Also Flash Games. Flash Games sind meine Mobile Games, die muss man kaputt diskutieren. Du hast recht, aber grundsätzlich würdest du jetzt doch nicht sagen, es ist jetzt ein hässliches Spiel.
Nein, Flash Games sind nicht hässlich. Aber es ist inzwischen so zu dem Begriff geworden, der eher negativ gemeint ist. Ich weiß, was du meinst.
Okay, also dann haben wir vielleicht eine unterschiedliche Definition von dem Begriff, weil für mich ist Flash Game immer die animierte Tabellenkalkulation, also so wie diese Browser Games früher waren, und ich habe immer Flash Game tatsächlich als negativ konnotierten Begriff verstanden, aber.
Okay, nee, so war es nicht gemeint. Also es hat so eine Cartoon-Optik, genau. Und diese Brettspiel-Optik von Hitman, die war ja eher so ein bisschen auf so plastisch gemacht. Also der Hitman selber, der Agent 47, stand ja quasi auf so einem Sockel und hat sich nicht bewegt. Und immer wenn man den bewegt hat, hat er noch so mitgewackelt. Und alles hatte so diesen Charakter von Tabletop. Und bei Lara ist jetzt alles sehr eher so stimmungsvoll. Also es hat alles diese gezeichnete, schön animierte Frühstücks-Cartoon-Grafik, nenne ich es mal.
Aber fast ein bisschen kubistisch, ne? Ist dir aufgefallen, dass alles sich aus so Dreiecksflächen zusammensetzt?
Ja, es hat einen ganz eigenen Style auf jeden Fall, ja.
Ja, geil, hat einen Style. Aber grundsätzlich ist aber auch viel gleich geblieben, ne? Bloß, dass es halt jetzt eine andere Hülle bekommt, sag ich mal. Also statt bei Hitman Go gab es halt rote und gelbe Wachen und du wusstest, okay, die gelben, die laufen hin und her und die roten, die drehen sich nur um oder die sind ganz starr und gucken nur in eine Richtung. Und hier sind es halt jetzt eben Schlangen oder Salamander oder so, wie du schon gesagt hast. Das Konzept bleibt aber das gleiche. Von den Schlangen weiß man, die machen gar nichts, die gucken nur in eine Richtung. Dann darf man eben nicht von vorne an die ranlaufen. Und die Salamander weiß man halt, okay, die verfolgen einen. Und die Spinnen, die laufen hin und her. Also das heißt, im Grunde wurden eigentlich nur die roten, blauen und grünen Wachen durch Schlangen, Salamander oder Spinnen ersetzt. Vom Gameplay ändert sich da jetzt erstmal eigentlich nichts, ne?
Genau, was halt groß neu dazugekommen ist, einerseits eben die Animationen, dass Lara zum Beispiel jetzt auch, wenn du dich irgendwie an den Hang hochziehst, dadurch, dass sie nicht mehr aussieht wie so eine Tabletop-Figur, bewegt sie sich auch richtig elegant und macht dann zum Beispiel auch ihr Markenzeichen quasi so hochzuklettern und dann aus dem Handstand als Überrolle so ganz elegant auf dem Feld zu landen.
So ein Signature-Move, den sie da macht. Ne? Genau. Ist ja auch aufgefallen, dass das Menü tatsächlich auch ausschaut wie im ersten Tomb Raider, nämlich dass die Gegenstände in so einem Kreis angeordnet sind und du dann einfach so durchwischst. Und der Witz ist, dass das halt damals wirklich im ersten Tomb Raider so war im Menü, aber dass das heute auch so instinktiv passt, weil man halt auf einem iPad ja auch wischt und dann drehen sich die Symbole so in so einem Kreis angeordnet rum, ist wieder so ein Beispiel dafür, wie man irgendwie eine alte Sache irgendwie augenzwinkernd auf ein neues Medium bringen kann und sie sich dort aber instinktiv richtig anfühlt.
Ja, das war ein sehr schöner Moment, wenn man so dieses Menü sieht. Auch wenn man dann durch das Menü scrollt und dann merkt, eigentlich ist es nur Werbung. Es gibt nämlich einerseits so ein Kommunikationsgerät, so ein Walkie-Talkie, und dann denkt man so, oh, was kommt jetzt? Und da ist dann bloß die Kontaktmöglichkeiten zu Square Enix, so Facebook-Seite, Twitter-Seite und so weiter. Aber trotzdem sehr nett. Oder es gibt die anderen Spiele von Square Enix auf Mobile, oder man kommt in den App Store, um quasi Cheats und Klamotten zu kaufen und so weiter. Das einzig Sinnvolle, was man im Menü machen kann, ist eben den Level auswählen und zu gucken, wie viel Items du gesammelt hast von diesen Collectibles und so. Zum Spielprinzip nochmal, was sich groß unterscheidet zu Hitman, finde ich, dass es, ich weiß nicht, also für mich fühlte sich's noch rätsellastiger an. Bei Hitman war ja immer so das, wen schalte ich aus? Und da war viel mehr so Ausweichen die Frage. Also welche Wache kann ich wie quasi umgehen oder wann muss ich auch mal die Wache irgendwie erledigen, um zu meinem Ziel zu kommen? Und Lara Croft Go ist jetzt viel stärker für mein Gefühl, so welchen Schalter muss ich wann aktivieren, damit ich dort eine Säule habe, die ich dann im richtigen Moment dorthin schieben kann, damit die Spinne diesen Schalter wieder aktiviert, damit dann das Zahnrad kommt, damit die Pfeilschussanlage die Spinne erledigt, damit ich auf die schwebende Plattform rüberhüpfen kann. So, das ist viel stärker auch diese Tomb Raider Franchise irgendwie eingeatmet.
Genau, das passt ja aber eigentlich dann auch viel besser zur Vorlage. Mir ist gerade noch diese Feuerfackel aufgefallen. Da habe ich mir überlegt, ob es dann Hitman Go irgendeine Entsprechung dazu gab. Also kurz zur Erklärung, die Feuerfackel kann man an bestimmten, da stehen so Feuertröge, da kann man die entzünden und damit kannst du dann zum Beispiel Spinnen weghalten oder du kannst Tiere in eine bestimmte Richtung drücken. Also wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich will, dass der 2 Schritte nach hinten macht, damit er den Schalter auslöst, dann läufst du halt mit der Fackel auf ihn zu und kannst ihn dann quasi so auf Abstand halten und dann haben die Angst vor dem Feuer und laufen immer einen Schritt zurück. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern.
In Hitman gab es halt die Klamotten, um sich zu verkleiden. Das gibt's ja hier.
Ja, da konntest du aber an Gegnern vorbeilaufen, aber du konntest sie nicht wegdrängeln oder sowas.
Ne, klar, das ist halt hier eine eigene Spielmechanik.
Genau, und es gab zwar Falltüren in Hitman, aber die musstest du manuell auslösen, ne? Aber es gab nicht diese bröckligen Steinfelder, die, also Steinfelder schon gar nicht, aber da gab es auch keine entsprechende Mechanik. Steinfelder sind nämlich dann so, da kannst du einmal drauflatschen und dann siehst du, oh, die bröckeln. Und wenn du das nächste Mal drauflatschst, dann fällst du runter. Kannst natürlich auch geschickt einsetzen, um da Gegner raufzulocken, dass du eben drüber läufst und wenn die dich verfolgen, latschen die nach dir da drauf und dann fallen die in das Loch und sind damit weg.
Die Rätsel sind insgesamt sowieso sehr gut, finde ich. Also sehr viele Mechaniken, die sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Sprich, diese Bröckelfelder zum Beispiel, entweder sie sind einfach nur ein Hindernis, dass du nur einmal drüber kannst, oder du musst sie absichtlich einbrechen lassen, damit du an der richtigen Stelle irgendwo runterfällst, oder du musst Feinde drauflaufen lassen. Das heißt, du musst erst drüber, damit dann die Eidechse reinfällt. Oder aber du musst quasi erst das Loch freimachen, damit du dort einen Felsen oder eine Kugel reinschieben kannst, damit du dort wieder drüber kannst. Also alle Elemente, die einem in Lara Croft Go begegnen, werden ganz, ganz oft auch wieder so remixed oder neu eingesetzt. Also ich habe so das Gefühl, ich habe alle Rätselkombinationen in diesem Spiel wurden so mitgenommen, die irgendwie auch nur möglich sind. Also insgesamt war ich, was die Rätsel angeht, irgendwie sehr, sehr, sehr happy, weil da sehr vielfältige Kombinationen drin sind.
Oft musst du ja auch erstmal rausfinden, was dann passiert, ne? Bis man drauf gekommen ist, ach so, wenn ich eine Säule auf so ein Bröckelfeld stelle, dann fällt die da rein und bleibt aber liegen und dann ist das Bröckelfeld quasi wieder wie ein normales Feld, dann kann ich da drüber laufen. Da bin ich an einer Stelle hängen geblieben, weil ich gar nicht damit gerechnet, weil ich dachte, wenn ich die Säule da drauf schiebe, dann fällt die halt einfach runter und ist weg. Und dann dachte ich mir so, das kann ja nicht sein, ich brauche die ja noch oder sowas. Ne? Und dann probierst du es halt doch mal aus und stellst fest, ach so, nee, geil, die fällt ja einfach da rein und dann ist das wieder ein flaches Feld. Perfekt.
Aber wenn man schon mal Rätselspiele in der Form gespielt hat, flutscht man mehr oder weniger durch, oder? Es gab eine Stelle, wie bei dir auch, wo ich einfach nicht kapiert habe, was das Spiel von mir will. Und es gibt halt auch keine anderen Möglichkeiten. Das kann man dem Puzzlespiel jetzt irgendwie schlecht vorwerfen, aber es gibt halt immer nur eine korrekte Lösung für ein Level. Das ist halt so, wie wenn du ein 100-Teile-Puzzle hast, kannst du auch nicht anders zusammensetzen. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen wie so ein Korsett an. Werfe ich dem Spiel jetzt nicht vor, weil es ist halt ein Puzzlespiel und dadurch, dass es rundenbasiert ist, gibt's halt einfach eine Lösung. Manchmal kann man halt die Wege zu dieser Lösung ein bisschen anders gehen, aber in der Regel hast du dann nach 2, 3 Versuchen, wenn es nicht klappt, hast du dann raus, was das Spiel von dir will und dann kommst du auch gut durch das Level durch.
Ja, das stimmt. Ich fand aber trotzdem, dass jede Mechanik wurde immer erst behutsam eingeführt. Also oft war es so, dass man die einfach mal ohne Gefahr ausprobieren konnte. Also sprich, so ein Bröckelfeld war dann einfach mal so, ja, latsch halt mal drauf und dann fällst du halt runter auf eine untere Ebene. Und dann wird dir quasi, ohne dass du einen Schaden davon nimmst, beigebracht, was dieses Feld, dieser Gegenstand, was das ausmacht. Und dann, wie du richtig sagst, muss man es halt mal einsetzen und irgendwann werden die aber mit anderen Mechaniken kombiniert und ich fand, das hat dann relativ später im Spiel schon einige Kopfnüsse gegeben, wo man dann erstmal überlegen musste, so, okay, Säulen kann man schieben, kann man aber auch darunter fallen lassen, kann man aber auch auf Schalter stellen, kann man aber auch damit kombinieren und dann sind da sehr coole Aha-Momente auch drin im späteren Spiel, wenn man dann irgendwie denkt, das kann doch gar nicht gehen. Wie soll ich denn an der Stelle irgendwie da weiterkommen? Ja. Da sind 5 Spinnen und 3 Säulen und noch 2 Falltüren. Und wenn man es dann aber schafft, hat man richtig so ein, geil, ich bin so klug, weil ich es geschafft habe.
Genau, ja, dieses Überlegenheitsgefühl von Lara Croft, gell? So alles mit Bravour da und Eleganz zum Meistern.
Genau.
Das ist wirklich schön gemacht, aber es ist insgesamt nicht sehr schwer. Also ich bin, glaube ich, einmal hängen geblieben, so richtig. Und im Unterschied zu Hitman Go, da hatte man ja quasi so Credits, die man verwenden konnte, um sich Tipps anzeigen zu lassen. Also bei Hitman bin ich viel öfter hängen geblieben. Da habe ich irgendwie nicht so diese Rätselmechanik immer gleich durchschaut. Und habe dann auch diese Tipps mal verwendet. Bei Lara Croft Go gibt's diese Tipps inklusive nicht mehr, sondern du kannst nur quasi alle ich weiß nicht, ich habe es nicht gekauft, aber es gibt eine Option für, was weiß ich, 4,99 oder so,
ja,
um dir alle Tipps freizuschalten.
Was ich auch weiß, ganz schön happig ist, muss man mal sagen.
Fand weil ich das auch,
Spiel
fand
selber
ich
auch. Kostet nur 4,99 und ja, wenn man dann sagt, ja gut, du hast jetzt 5,
ich bin zu doof,
genau, du hast jetzt 5 Euro für das Spiel bezahlt, was für das Spiel ein absolut fairer Preis ist, muss ich ja an der Stelle sagen. Aber dann zu sagen, ja, und wenn du jetzt noch ein paar Hilfen freischalten willst, dann musst du nochmal das Doppelte zahlen, also beziehungsweise den gleichen Preis, und dann bist du bei 10 Euro. Muss nicht sein. Also ich finde, die hätte man für 99 Cent anbieten können und gut wäre es gewesen, aber.
Und selbst, also man hängt dann an einer Stelle und soll dann irgendwie für 5 Euro alle Tipps kaufen. Das ist wie als, ja nee, ich sag dir nicht, wie das geht, kauf bitte das komplette Lösungsbuch irgendwie so. Also hätte ich jetzt auch besser gefunden, wenn sie es gelassen hätten wie bei Hitman Go, wenn man schon irgendwie hängen bleibt, dass man irgendwie so wie so Credit oder so Coins oder sowas verwenden kann, weil das ist einfach zu viel für einen kleinen Tipp. Es ja fühlt sich halt in dem Moment so an, als ich will nur an dieser Stelle jetzt wissen, ob ich, wie ich das machen muss, und ich will nicht fürs komplette Spiel die Lösung haben. Also das kauft, glaube ich, auch keiner,
ehrlich. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, warum das dann auch gleich so teuer ist. Und also ja, das war ja bei Hitman. Also
falls ihr hängen bleibt, fragt uns, wir sind durch.
Bei Hitman war es ja tatsächlich so, dass du so verschiedene Pakete kaufen konntest. Und genau, du konntest irgendwie 5 Tipps für 99 Cent und dann irgendwie 20 Tipps für 1,49 oder so. Also das war dann so gestaffelt, so verschiedene Hilfepakete mehr oder weniger. Und hier gibt's jetzt wirklich nur die Möglichkeit, zum doppelten Preis alles dann freizuschalten. Das fand ich irgendwie eine ganz komische Entscheidung. Weiß nicht, was ich irgendwie dabei gedacht haben. Was ich aber zu den Hilfen noch sagen wollte, beziehungsweise nicht zu den Hilfen selber, sondern eine Mechanik, die weggefallen ist von Hitman, war ja der Schrittzähler. Nach jedem Level bei Hitman hast du gesehen, okay, ich habe 5 Züge gebraucht oder 15 oder sowas. Und daran waren auch mehr oder weniger so Level-Achievements gekoppelt. Also du konntest jedes Level irgendwie mit 3 Sternen abschließen und einen Stern gab es dafür, wenn du dein Ziel erreicht hast. Mhm. Einen zweiten Stern gab es dafür, wenn du irgendeine Nebenmission erreicht hast. Also meistens musstest du halt irgendeinen Koffer mit einer Information oder sowas zusätzlich einsammeln. Das und konntest du machen, bleiben, musstest ja, du aber ja nicht. Und wenn du es dann noch geschafft hast, in unter der Minimum-Schrittzahl zu bleiben, oder beziehungsweise genau so viel Schritte, wie die als Minimum veranschlagt haben, dann hast du den 3. Stern bekommen. Und das war bei mir oft so, was bei Hitman dafür gesorgt hat, dass ich da echt lange hängen geblieben bin, weil ich hab's dann geschafft und dann hab mir gedacht, ja gut, geil, hast geschafft, irgendwie 25 Züge und dann schaust du nach ja und dann sagst du, ja, Punkte gibt's, wenn du es in unter 8 Zügen schaffst. Und das war so, was? Ja. Wie soll man das denn in unter 8 Zügen schaffen? Das Feld ist ja schon 15 Züge lang, wie soll ich denn da durchkommen? Und das hat dafür gesorgt, dass das da irgendwie sich schwerer angefühlt hat. Und dadurch, dass man das bei Lara Croft nicht hat, kann man eben unbegrenzt rumziehen und rumprobieren und wenn man es schafft, hat man nie das Gefühl, oh, das war jetzt schlecht, sondern man hat halt, ja gut, habe ich geschafft und geschafft ist geschafft. Also
es liegt aber auch daran, dass es halt, wie gesagt, auch nur eine Lösung gibt und meiner Meinung nach gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, das in weniger Zügen oder so zu schaffen. Also wenn du es dann schaffst, dann hast du auch den Idealweg gefunden, weil gerade dadurch, dass halt so, du musst dann irgendwie die Säule da runterschmeißen und so weiter, du hast gar nicht so viel Möglichkeiten, so hin und her zu laufen und den Wachen irgendwie dauernd auszuweichen, wie das bei Hitman war. Da war irgendwie das Feld insgesamt gesehen freier oder es gab mehr Möglichkeiten, irgendwie da vorzugehen. Dafür gibt's aber hier bei Lara Croft eben auch kein Undo. Das gab's doch bei Hitman, oder? Oder musste man auch neu starten? Nee, da musste man auch neu starten. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Nee, es gab dann, glaube ich, mal mit einem Patch gab's einen Undo-Move.
Ja, okay, am Anfang glaube ich nicht. Das hat mich total genervt.
Da konntest du dann, glaube ich, den letzten Zug konntest du rückgängig machen.
Genau, das geht hier nämlich auch gar nicht mehr. Was aber ganz, ich dachte erst, oh weia, das wird mich ziemlich nerven, geht aber. Also die Level sind immer recht überschaubar lang. Ich sage jetzt mal so, 20 Züge pro Abschnitt sind vielleicht schon viel. Meistens sind es kürzere Abschnitte, so von, du hast immer so einen Eingang, wo du reinkommst in so einen Höhlenbereich und siehst dann auch schon irgendwas leuchten, wo du hin musst. Und ein Level besteht dann aus mehreren so kleineren Abschnitten. Ist total hübsch gemacht. Manchmal siehst du auch schon den zweiten Abschnitt dieses Levels irgendwie so im Hintergrund und dann läuft Lara so rein in die leuchtende Höhle und dann fährt die Kamera irgendwie so vor und du siehst, wie sie aus dem unteren Stockwerk wieder rauskommt und so weiter.
Und dir bricht dann hinter dir die Tür auch ein. Also ja, das genau heißt, du weißt, den habe ich jetzt geschafft, da muss ich nie nochmal zurück oder sowas.
Und es sind dann auch total faire Checkpoints. Also auch so innerhalb eines Levels gibt es manchmal Checkpoints, wenn du oben so eine kleine Plattform hast, die dann auch nicht mehr erreichbar ist, weil da irgendwie Spinnen, Zahnräder und was auch immer da rumfuhrwerkt. Wenn du diesen kleineren Abschnitt geschafft hast, und du stirbst dann in dem zweiten Abschnitt, ist es oft auch so, dass du dann quasi in der Mitte von dem Level nochmal neu starten darfst. Also sehr faires Checkpoint-System, wie ich finde. Von daher braucht es diesen Undo gar nicht.
Ja, frustig hat sich tatsächlich nie angefühlt. Ja. Ich fand aber, obwohl die Mechaniken gar nicht so weit auseinander sind, ist es gefühlt bei Hitman schon schachiger gewesen, sage ich jetzt mal. Es hat sich wirklich wie so ein Schachspiel, wo man halt überlegt, okay, ich mache jetzt da, dann dreht sich die Wache um, dann kann ich darüber ziehen. Also dieses, man antizipiert so die nächsten 4-5 Züge. So, was passiert dann da und wo kann ich dann hin? Und bei Lara Croft hat sich schon irgendwie so, ach, ich mach einfach mal, so ein bisschen actionreicher angefühlt. Ja. Ich probiere mal, dann schiebe ich hier mal, dann bewege ich mal den Schalter. Oft muss man tatsächlich ja auch einfach erstmal ins kalte Wasser springen, weil man nicht weiß, was der Schalter macht. Also so ging es mir zumindest oft, dass ich gedacht habe, ja gut, ich gehe jetzt einfach da mal hin und bewege den mal. Und dann hat man gesehen, ah, okay, und dann geht hier die Ebene irgendwie nach unten und dann kann ich da auch drauf laufen oder so.
Es ist, nach einer Weile hat man das im Auge, weil die Farbcodes dann auch irgendwie sehr stimmig sind. Also man hat es dann, man kann später im Spiel schon mehr vorausplanen, aber am Anfang muss man alle Mechaniken mal so blind ausprobieren, das stimmt, ja.
Ja. Aber du würdest mir auch zustimmen, dass es sich irgendwie actionreicher angefühlt
hat. Ja, ja, was ja auch zur Franchise passt, ja. Es ist viel mehr so einfach mal nach vorne rennen und gucken und Hitman war viel überlegter. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich finde es interessant, weil es halt von dieser gleichen Spielmechanik trotzdem sich jeweils dieser Franchise irgendwie gut angepasst hat. Also ich finde auch, Lara Croft Go kann ich jetzt auch nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist als Hitman Go, weil es ist halt einfach Tomb Raider. Mhm. Und also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön. Ich fand es ein Ticken zu fluffig irgendwie so. Also es ist gar nicht so taktisch oder strategisch. Man hat zwei, drei Rätsel, wo man irgendwie ein bisschen länger braucht, aber insgesamt flutscht man fast zu glatt durch für so ein Tomb Raider-Spiel, finde ich.
Ja, du meintest, dass die Rätsel anspruchsvoller hätten sein müssen, damit man da irgendwie noch mehr Rätsel oder Kopfnüsse knacken muss, oder was?
Ja, ich fand es jetzt halt so ganz angenehm zum Einschlafen, aber ja, also mich hat's positiv, ich mein's gar nicht so negativ, mich hat's so an dieses Monument Valley erinnert. Man schaut es an, man erkennt dann irgendwann so die Rätsel, dann schiebt man so ein bisschen rum und es ist total entspannend. Also ich finde, der Name Go, es könnte auch Lara Croft Zen heißen.
Ja, stimmt. Was auch durch die Musik so kommt, ne? Weil die Musik ist immer so eine ganz säuselnde, entspannte Musik und fast ein bisschen konträr zu diesem, oh, ich bin hier der Abenteurer und Action-Adrenalin in so einem Tomb und hinter mir bricht alles ein und ich muss hier den Schatz bergen. Da würde man eigentlich so eine eher, ja, so eine Indiana Jones, so eine treibende Musik und auch hier Tomb Raider hat ja eigentlich eher
etwas actionreiche Musik. Das hat ja dann so im letzten Abschnitt. Im letzten Abschnitt hat es ja so quasi so diesen.
Das stimmt, aber währenddessen hat es immer so eine ganz beruhigte, säuselnde Musik und vielleicht ist auch das, was dazu beiträgt, dass man da sich da irgendwie entspannter fühlt. Also
ich habe das immer als Runterkomm-Therapie nach Until Dawn Sessions gespielt und es hat sehr geholfen, um danach beruhigt schlafen zu können.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe es meistens eben früh gespielt, so nach dem Aufwachen, weil das dann halt so dieses, ja, legt man noch im Bett, trinkt einen Kaffee und dann macht man halt so 2-3 Züge auf dem iPad und dann ist aber auch wieder gut. Ich fand es insgesamt, muss ich sagen, fast ein bisschen kurz. Also ich war ja irgendwie, als wir den Termin gemacht haben für den Podcast jetzt hier, die Aufnahme, dass du gesagt hast, ja, lass uns das mal morgen früh machen. Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne noch ein bisschen weiterspielen. Ich glaube, da kommt noch was und irgendwie eine halbe Stunde später lief der Abspann und da war ich so, oh, dann ist ja doch viel schneller vorbei, als ich es irgendwie erwartet hatte. Also man hat im Grunde, was sind's, 3 so größere Level und dann nochmal einen kleinen Fluchtsequenz am Ende.
Ja, und Tutorial, genau. Also es sind, glaube ich, 5 Kapitel. Ja.
Genau.
Aber für den Preis völlig, völlig in Ordnung. Also es kostet ja auch echt nicht viel und ich erwarte, dass da auch so Tombs kommen als Download-Pakete zum Weiterkaufen, wie bei Hitman auch. Da gab's ja dann diese Brettspielpackungen mit neuen Missionen.
Genau. Ist auch eigentlich logisch, weil es gibt schon eine Story, sagen wir mal, aber die ist halt wirklich diese Standard-Story, so, oh, Lara geht in den Tomb rein und versucht da halt einen Schatz rauszuholen und, oh, Überraschung, der wird von irgendeinem antiken Monsterwesen bewacht und das muss sie erst besiegen, damit sie an den Schatz
kommt. Ist aber schön gemacht, wie das einen immer so begleitet über die verschiedenen Abschnitte.
Sie nutzen da sehr schön dieses Foreshadowing, ne, dass du dieses Monster am Anfang gleich schon mal siehst und du denkst, okay, ich werde hundertprozentig am Ende gegen das kämpfen müssen. Ja. Und man sieht's halt dann manchmal so, wenn du oben über so einen Levelbereich läufst, siehst du unten, wie das Monster so entlangläuft oder so. Und ich finde sogar, der Bosskampf funktioniert überraschend gut dafür, dass es cool, rundenbasiert
ja.
ist. Ne?
Das muss man erstmal hinkriegen, ja. Aber es hat trotzdem einen ganz anderen Stellenwert als die Kämpfe davor gegen so diese kleinen Eidechsen und Spinnen. Und passt einfach perfekt in diese Welt, wie es dann gelöst worden ist, dass du natürlich halt auch irgendwie die Umgebung nutzen musst und so. Sehr cool gemacht, ja. Also macht sehr viel Spaß für den Preis. Gibt's, glaube ich, auch für Android und man kann es auch auf dem kleinen iPhone-Display spielen, habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da so sehr gut funktioniert, aber geht zumindest.
Ja, wenn man einen Sechser hat, glaube ich, geht's von der Größe her schon.
Ja. Also ganz kurz, wie fandest du denn noch diese Sammelgeschichten? Also man kann dann Kostüme, typisch Tomb Raider natürlich, auch Kostüme freischalten, indem man in den Leveln Schätze findet. Die muss man aber gar nicht als Lara finden, sondern als Spieler. Im Hintergrund, quasi wie so bei Wimmelbild-Spielen, sind im Hintergrund, im Vordergrund mal offensichtlich, mal sehr versteckt, so kleine Gefäße versteckt. Und
so wenn man die, sind das dann.
Ja. Genau, und wenn man die zerbricht, dann kommt da entweder ein Diamant raus oder ein Rubin oder halt irgendein Edelstein. Pro Levelabschnitt kann man dann immer so bis zu 17 oder so sammeln. Und es gibt dann noch Tonkrüge mit so Artefaktteilen. Da wird dann, was weiß ich, eine goldene Spinne zum Beispiel zusammengesetzt. Fand ich am Anfang irgendwie ganz, ganz witzig. Bricht ein bisschen mit der Mechanik, dass man das halt nicht als Lara einsammelt. Hätten sie ja quasi auch auf dem Weg hinstellen können, aber haben dann wahrscheinlich gemerkt, dass dann gar keine Challenge mehr ist, weil man ja sowieso irgendwie da durch muss. Und dann haben sie es in den Hintergrund gesetzt und irgendwann habe ich es aufgegeben, diese Wimmelbild-Dinger zu sammeln, beziehungsweise ich habe dann jetzt nicht mehr aktiv gesucht, weil Lara ist auch so klein, da jetzt irgendwie ein Kostüm freizuschalten, fand ich auch überhaupt nicht reizvoll. Das würde man eh nicht erkennen.
Ja, das fand ich auch ein bisschen blöd. Also das hat mir jetzt auch nicht mega viel gegeben, diese Tonkrüge da zu zerdeppern und dann jedes Mal da irgendwas einzusammeln, weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, das war auch in Hitman Go besser, weil da gab es eben diese Koffer, die irgendwo im Level standen und es war teilweise eine Herausforderung für sich, überhaupt an diesen Koffer zu kommen. Und da dann noch
spielerisch sinnvoll auch, ja.
Genau. Und dann auch noch an den Koffer zu kommen und noch unter irgendwie 10 Zügen zu bleiben in einem Durchlauf, das war eben die Herausforderung. Und das fand ich da deutlich besser in die Spielmechanik integriert, als jetzt hier einfach irgendwo, wie du sagst, wimmelbildmäßig das Level abzusuchen und gut, hier habe ich noch einen Rubin gefunden und am Ende kann ich dann einen Swimsuit freischalten für Lara.
Okay. Und dadurch war bei Hitman eben auch der Wiederspielwert da, weil du, wie gesagt, man hatte den Reiz, das in weniger Zügen zu schaffen. Und den Reiz gibt's hier nicht. Und? Du kannst zwar in die einzelnen Abschnitte wieder zurückspringen durch das Tagebuch von Lara und kannst dann auch da rein und dann einfach diese Wimmelbildgeschichten nochmal suchen, aber du musst den Level trotzdem genauso meistern, wie du ihn vorher geschafft hast. Also das verändert sich dadurch nicht.
Und bei Hitman war es ja so, du brauchtest eine gewisse Anzahl von Sternen, um den nächsten Abschnitt freizuschalten. Also es war eben oft so, du hast jetzt irgendwie 10 von 20 Sternen und du brauchst aber mindestens in, weiß ich nicht, 5 anderen Level noch einen weiteren Stern und in manchen sogar 3, damit du dann den nächsten Bereich freischaltest. Und das hast du ja bei Lara überhaupt nicht. Da musst du ja nur das Ziel irgendwie erreichen und dann geht's auch automatisch weiter. Und also das fühlte sich stellenweise noch so ein bisschen irgendwie ausgefeilter oder in sich logischer an. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass Lara ein schlechtes Spiel ist. Ich fand nur Hitman in der Summe irgendwie noch einen Tick besser.
Also ich fand die Mechaniken zwar schöner bei Lara, aber als Gesamtkonzeptspiel hat Hitman noch ein bisschen runder gewirkt. So würde ich es unterscheiden. Aber lohnen sich beide. Also wenn man beide noch nicht kennt oder wenn man eins von beiden noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Sind sehr schöne, unique Spiele.
Ja, und ich wünschte halt, ich weiß jetzt nicht, wie die Final Fantasy Sachen sind. Vielleicht gibt's da wieder wütende Kommentare, wenn ich sowas behaupte. Aber ich wünschte, alle großen Publisher würden so mit ihren Marken in Mobile Bereichen umgehen, halt nicht irgendwelche völlig genrefremden Free-to-Play-Tretmühlen draus machen.
Ja, Pokémon Shuffle zum Beispiel.
Ja, aber das soll ja ganz ordentlich sein.
Ja, ja, oder? Ich sage ja nur, aber das ist ja trotzdem halt ein bekanntes Match-3-Konzept dann da.
Genau.
Ja. Hitman Go ist ja wirklich was komplett Eigenes gewesen. Ja.
Genau, aber ich weiß halt nicht, vielleicht sind die Final Fantasy, die es für iPad und sowas gibt, vielleicht sind die schrecklich umgesetzt, deswegen, da kann ich nichts dazu sagen. Aber zumindest für Hitman Go und für Lara Croft Go, wie du am Anfang gesagt hast, das ist so dieses, hey, wir nehmen eine große Marke, setzen sie in einem völlig anderen Genre um aber fair, also sprich keine Micropayments und auch keine so, wir natzen dich ständig, dass du mehr zahlst, aber trotzdem irgendwie den Geist der Vorlage atmend. Mhm. Vorbildlich.
Vorbildlich, ja. Als nächstes Just Cause Go.
Was haben sie denn noch?
Gar nicht so schlecht.
Nicht hätten wir hier Deus Ex.
Deus Ex Go, ja. The Fall war ja nicht so prall, die Mobile-Umsetzung.
Ja, aber das war ja auch bescheuert. Da haben sie ja quasi versucht, ein 3D-Action-Spiel draus zu machen. Das war wieder so dieses, so macht man es vielleicht nicht in Mobile, indem man versucht, es war ja eine Zeit lang, war ja dieser Trend, dass alle dann gesagt haben, so, ja, das, was jetzt auf den Konsolen an Grafik möglich ist, ist jetzt auch mit dem neuen iPad möglich, deswegen machen wir jetzt 3D-Action-Ballerspiele. Aber diese Zeit, ja, aber diese Zeit ist schon längst wieder vorbei. Ich glaube, da haben alle eingesehen, dass das nicht so funktioniert. Und deswegen, ja, warum nicht ein Deus Ex irgendwie, wo man, ich meine, da würde sich doch auch eine Schleichmechanik anbieten, wo du irgendwelche, du hast da auch Wachen, du musst irgendwelche Ziele erreichen.
Das Spiel hat auch genug Rätsel, also das würde sich auch anbieten, da irgendwelche Codecards zu finden und hacken und so.
Genau, ja, stimmt, ja, du musst irgendwie Zugangskarte erst finden an die für eine Tür, die rote, und dann kannst du da durch und so. Also von der Vorlage her würde sich das anbieten. Und ja, jetzt wo du sagst, fühlt sich's echt instinktiv logisch an. Ich würde mich jetzt sogar wundern, wenn das nicht kommt als nächstes.
Gut, also Ubisoft, Square Enix ist ja auch Montreal-Studio, gell?
Genau, das ist dieses Eidos.
Deswegen war ich gerade, genau, deswegen war ich gerade verwirrt. Gut, geht's raus und goat.
Alles klar, bis morgen, ciao.